Ja, da gibt es eine schöne Definition, die ich finde ganz gut ist, nämlich dass Schlafstörung erst dann eine Störung wird, wenn es auch die Eltern stört.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FSD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Wermenkausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FSD zu leben. Ich bin sicher, dass die meisten HörerInnen am Ende dieser Folge nicht vor Langeweile eingeschlafen sind. Denn es wird spannend. Es geht um FSD und Schlaf. Zitat: Schlafstörungen sind häufig. Während Eltern von gesunden Kindern in 20% von Schlafstörungen berichten, liegt die Zahl bei FSD-betroffenen Kindern bei 66-85%. In dieser Episode wird uns eine Kinder- und Jugendärztin und Neuropädiaterin Fragen rund um dieses Thema beantworten. Ich begrüße Frau Dr. Dorothee Fehr.
Hallo.
Direkt rein mit der ersten Frage, so meine Standardfrage: Wann bist du das erste Mal mit FSD in Berührung gekommen und kannst du uns die Situation schildern?
Ja, im Nachhinein hat mich das überrascht, dass der Kontakt erst so spät in meiner Ausbildung zur Kinderärztin war, in der Weiterbildung in Vancouver, also 2009 bis 2011, habe ich ein Fellowship Developmental Pediatrics an der Uni in Vancouver gemacht und da war das ein großes Schwerpunktthema, da ist das deutlich präsenter als in Deutschland zu der Zeit noch gewesen. Und während der vorherigen Jahre, 4 Jahre Kinderheilkunde-Ausbildung in Deutschland, ist mir das tatsächlich nicht wirklich bewusst über den Weg gelaufen. Ich bin mir im Nachhinein natürlich sicher, dass das auch bei einigen anderen Kindern, die ich vorher gesehen habe, ein Thema war. Aber es ist nicht bewusst in meiner Erinnerung geblieben, sodass das tatsächlich die ersten Kontakte waren zu FASD, dann aber auch schnell ein ganz intensiver Kontakt wurde, weil das eben ein elementarer Teil dieser 2-jährigen Weiterbildung war für mich an der Uni.
Inzwischen bist du an einem Krankenhaus in Meppen gelandet, Ludmillenstift. Da gibt es ein sozialpädiatrisches Ambulanz- und Therapiezentrum und mit der leicht zu merkenden Abkürzung Spatz.
Genau.
Das ist endlich mal eine gute Abkürzung. Und da, welche Spezialisierung hast du da?
Ja, der Spatz ist ein sozialpädiatrisches Zentrum, nur dann eben noch mit Therapie mit rein, damit es auch zu der schönen Abkürzung Spatz passt. Und der SPZs gibt es ja in Deutschland knapp 200 und die haben eben alle den Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, die von Behinderung betroffen oder bedroht sind, in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das mal so grundsätzlich zu SPZs und jedes SPZ hat natürlich so, abhängig von den Personen, die da arbeiten, seinen Schwerpunkt. Bei uns ist sehr viel ADHS-Schwerpunkt, Lernleistungsstörung, aber auch Autismus und natürlich FASD durch mein Interesse jetzt auch verstärkt in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Und insgesamt haben wir aber schon auch ganz viele andere Kinder, Kinder mit orthopädischen Erkrankungen, eine große orthopädische Sprechstunde und alle möglichen Arten von Entwicklungsstörungen und Patienten von 0 bis 18 tatsächlich.
Ja, jetzt habe ich endlich mal eine Neurologin auch im Interview und da könnte ich jetzt ganz viel zum Gehirn auch fragen und Entwicklung gerade bei FASD. Mein Psychologiestudium, wo das auch zumindest gestreift wurde, also FAS gab es da noch gar nicht irgendwie im Studium offenbar. Aber soweit ich das erinnere, ist einfach die beim Fötus die neurologische Entwicklung, dass im Gehirn ganz viele Verschaltungen angelegt werden. Erstmal vor der Geburt auch so viele Verschaltungen im Gehirn, wie eigentlich gar nicht nötig sind und die später dann bei dem Säugling ja quasi so Trampelpfade anlegen, ne? Also über die Sinneswahrnehmung und so weiter, wo dann bestimmte Verschaltungen eben mehr genutzt werden und andere wieder abgebaut werden. So, nun wird das in der Entwicklung durch Alkohol gestört. Also so habe ich das, so ist die Auffassung so grob und Richtig.
Genau, die Verschaltung geht ja noch ganz lange nach der Geburt weiter, so bis zum zweiten Lebensjahr bilden
Ja.
sich da also ganz, ganz massenhafte Verschaltungen und dann wird selektiert. Also das so der Gipfel ist beim zweiten Lebensjahr, sodass also auch die ersten 2 Jahre nach der Geburt für die Verschaltung natürlich einen riesen Einfluss haben, nicht nur die Schwangerschaft. Und dann wird wirklich selektiert, was wird noch gebraucht und was ist unnötig angelegt worden, genau.
Naja, und bei FAS oder FASD ist die Verschaltung von Anfang an einfach
genau, ja,
gehemmt,
Alkohol ist ein
sodass
Zellgift.
Bestimmte Hirnteile auch nicht, ja, nicht so einfach miteinander kommunizieren
Genau, genau.
können. Ja.
Man weiß ja gar nicht, wie genau das eigentlich physiologisch vonstatten geht, aber man weiß eben, Alkohol ist ein Zellgift und die Verbindungen untereinander, die dann eigentlich angelegt werden sollen, werden gestört und auch viele Zellen gehen tatsächlich unter durch den Alkohol, ja.
Ja, und das spielt natürlich auch beim Schlafen eine Rolle, worum es ja heute schwerpunktmäßig
genau.
gehen soll. Ja, könntest du uns ein bisschen über ja, das Schlafzentrum im Gehirn, Hypothalamus
genau.
und wie so die Zusammenhänge sind?
Ja, wir haben ja alles. Das kann ich mal versuchen. Ich bleibe aber wirklich
ja.
verständlich, denn das sind ganz viele ganz verrückte
ja, gerne,
Wörter.
Gerne.
Ich glaube, das, was wichtig ist zu wissen, ist, dass wir hier alle so einen inneren Taktgeber haben, den suprachiasmatischen Nukleus. SCN wird ja auch gerne abgekürzt, weil der so einen komplizierten Namen hat.
Ja.
Und der SCN hat aber Einflüsse natürlich von ganz vielen Richtungen, sowohl von außen als auch von innen in unserem Körper. Also der wird beeinflusst natürlich durch Licht, durch Tageslicht. Und solange es schön hell ist, wird also da wenig Schlaf generiert, Müdigkeit generiert. Und der SCN wird auch beeinflusst von unserem Schlafhormon, dem Melatonin. Das Melatonin wird zum Beispiel nur dann freigesetzt, wenn es dunkel ist und man entspannt ist. Wenn man also vorher Stress hatte oder man mitten in der Sonne liegt, dann ist die Melatonin-Ausschüttung schon von Anfang an gar nicht so hoch. Natürlich kann man auch mal in der Sonne liegend einschlafen, aber so der natürliche Rhythmus ist eben funktioniert über diesen Taktgeber und über das Schlafhormon Melatonin, was aber von ganz vielen Sachen beeinflusst wird. Auch von Aufregung, von Stress, so dass man eben so zum Einschlafen diesen bekannten entspannten Status in Dunkelheit und ohne Stress und ohne Angst und sorgenfrei also braucht, damit überhaupt dieser SCN seine Arbeit machen kann. Genau, und der Taktgeber taktet uns so ungefähr auf einen 24-stündigen Rhythmus, deshalb auch zirkadianer Rhythmus von dem lateinischen Wort abgeleitet.
Ja.
Und der ist tatsächlich nicht immer auf die Sekunde genau 24 Stunden, sodass also manche Menschen Frühaufsteher sind, die dann einen etwas kürzeren zirkadianen Rhythmus haben. Die werden abends früh müde und sind morgens früh wach und auch gleich munter. Und dann gibt es die berühmten Nachteulen, die einen etwas längeren zirkadianen inneren Rhythmus haben, der dann dafür sorgt, dass man eben abends besonders fit und leistungsfähig ist, aber morgens wirklich um 6 noch nicht gut aus dem Bett kommt.
Ja. Ja, so dieser Taktgeber, der liegt ja quasi mitten im Gehirn, angegrenzt an den Hypothalamus. Und Hypothalamus ist so das quasi so eine Vermittlungsstelle zu der neuronalen Verschaltung und des ganzen hormonellen Systems.
Genau.
Also ist das Schlafen mittendrin in einem, ja, in ganz, ganz komplexen Zusammenhängen, so, ne, die aus allen Richtungen quasi beeinflusst werden.
Ganz
so,
genau,
ne?
Ja.
Und da kann dann eben auch was schieflaufen.
Genau, man kann sich den Hypothalamus wirklich als eine der Hauptschaltzentralen im Gehirn vorstellen. Also
ja.
es gibt kaum was, was nicht darüber auch verschaltet wird. Und deshalb gibt es beim Schlaf leider auch keine schnelle und einfache Antwort, wenn man so nach Schlafstörungen fragt. Ist das sehr komplex, das Thema, genau. So wie auch die Gehirnanatomie da vermuten lässt, dass das eben nicht mal eben mit 2 Tropfen medikamentöser Behandlung irgendwie super läuft, sondern dass da ganz viele komplexe Einflüsse zusammenlaufen.
Nun, bei unseren Pflegekindern, bei den Zwillingen, die inzwischen 18 Jahre alt sind, die sind mit 1¾ Jahren zu uns gekommen. Und da wussten wir noch nichts von FAS und FASD-Diagnosen. Das war erst so im Alter von 10. Aber was wir natürlich von Anfang an einfach mitgekriegt haben, dass die auch ja sehr unterschiedliches Schlafverhalten haben. Zweieiige Zwillinge, aber trotzdem sehr unterschiedlich. Und unser Sohn war, ja, hat irgendwie das erste Jahr irgendwie fast gar nicht durchgeschlafen. Und da waren ja auch schon zwei und dann drei und so weiter, war immer irgendwie unterwegs. Und unsere Tochter war tagsüber ungeheuer unterwegs und energiegeladen und hat das auch abgearbeitet und so weiter. Und ist dann abends in Schlaf gefallen und hat dann auch meistens durchgeschlafen. So, ne? So unterschiedlich kann das eben auch bei FAS sein. Und aber ja, bei vielen Betroffenen wird eben auch von erheblichen Schlafstörungen da berichtet.
Ja.
Was ist denn so eigentlich ein normaler Schlafrhythmus, wenn wir mal so ein bisschen in den Entwicklungsphasen da durchgehen? Bei den Neugeborenen, da ist das ja Durchschlafen erstmal nicht zu erwarten. Da hat man schon großes Glück, wenn da mal 5-6 Stunden irgendwie so durchschlafen da.
Ja, das stimmt. Das ändert sich ja auch in den ersten Lebensjahren ganz erheblich, ne? Von Neugeborenen, die erstmal so 18 bis 20 Stunden schlafen tatsächlich am Tag, auch wenn es sich nie so anfühlt für die Eltern. Aber es ist tatsächlich doch relativ viel Schlafzeit und dann eben im ersten Lebensjahr schon ein Riesenwechsel auf so mehrphasigen Schlafverhalten, noch mit einer etwas längeren Nachtschlafphase dann typischerweise schon und aber auch noch wohl durchaus auch zwei kleinen Schläfchen über Tag noch und dann wird das eben immer weniger, immer mehr Richtung eine Schlafphase in der Nacht und der Mittagsschlaf wird vielleicht noch so bis zum zweiten, dritten Lebensjahr fortgesetzt und dann dünnt sich das aus. Es gibt natürlich immer Kinder, die auch individuell dann länger noch einen Mittagsschlaf brauchen, aber das ist so der typische Verlauf, dass man eben als Säugling, als Neugeborener vor allem noch ganz viele kleine Nickerchen am Tag macht und dafür auch dann so eingestreute kurze Wachphasen hat. Und das verschiebt sich dann hin zu einer längeren Schlafphase in der Nacht und vielleicht noch einem Mittagsschlaf und später dann eben so dem typischen Durchschlafen. Genau. Mhm.
Ja, Durchschlafen und vielleicht noch Mittagsschlaf. In welchem Alter sind wir da?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Dann, also ich kenne durchaus Vierjährige, die noch Mittagsschlaf machen, aber es gibt auch durchaus Zweijährige, die das schon gestrichen haben für sich, weil der Schlafbedarf ja auch sehr unterschiedlich ist, individuell. Ne? Da muss man auch immer gut hingucken. Mhm. Habe ich hier ein Kind, was von Natur aus eher wenig Schlaf braucht, was vielleicht mit 2 Jahren schon mit 10 Stunden, 11 Stunden gut hinkommt? Oder habe ich ein Vielschläfer, bei dem auch 13, 14 Stunden noch völlig normal sind. Das ist sehr variabel.
Und naja, und ab wann kann man dann von Schlafstörungen reden?
Ja, da gibt es eine schöne Definition, die ich finde ganz gut ist, nämlich, dass Schlafstörung erst dann eine Störung wird, wenn es auch die Eltern stört. Also natürlich gibt es Schlafstörungen, die objektivierbar sind, wo wirklich der Schlaf so gestört ist, dass man über Tag Müdigkeit beobachtet oder dass man so sehr verdrehte Kinder hat, dann ist das sicherlich ein objektives Zeichen auch für eine Schlafstörung. Aber Schlaf ist ja auch etwas sehr Subjektives. Es gibt zum Beispiel Kinder, die nur bei Mama und Papa im Bett einschlafen. Das ist ja per se keine Schlafstörung, denn sie schlafen ja vielleicht dann auch gut ein, wenn Mama oder Papa da sind. Das wird aber dann zur Schlafstörung, wenn eben die beiden Eltern das so für ihren Schlaf als störend empfinden und das eben sich anders erhoffen. Und dann ist dann auch erst Handlungsbedarf. Ne? Also wenn alle zusammen im Familienbett schlafen oder auch alle damit gut zufrieden und glücklich sind, ist das keine Schlafstörung, sondern ja eine kulturelle Sache. Aber wenn es eben über Tag zu Symptomen kommt, zu Tagesmüdigkeit, zu morgendlichen Kopfschmerzen, zu Einschlafen in unangemessenen Situationen, zum Beispiel auf einer kurzen Autofahrt, dann ist eben schon auf jeden Fall eine Schlafstörung da, unabhängig von der von den Eltern Störungsbefinden.
Ja, und da habe ich das auch schon häufiger gehört von Eltern von FSD-betroffenen Kindern, dass zum Teil jahrelang die selber auch nicht nie richtig durchgeschlafen haben, ne? Und ja, das zehrt total an der Substanz, ne? Also eben kann ich auch aus eigener Erfahrung reden. Also das waren auch einige Jahre so bei uns, so 2-3 Jahre, wo
ja,
ja, es hat sich auch gebessert, aber wenn man das eben über Jahre mitmacht und auch immer wie auch einen leichten Schlaf hat, wo man auch dann immer schon vor den Tiefschlafphasen wieder rausgeholt wird und so weiter, dann macht sich das natürlich auch bemerkbar.
Ja, ne? Das ist eine Riesenbelastung, ja, für die ganze Familie. Das darf, ja, man nicht unterschätzen. Ja. Und das ist auch etwas, da gibt es gute Untersuchungen, da fragen Kinderärzte oft nicht so explizit nach. Und ja, das traut man sich auch gar nicht immer so, als das ist auffällig oder krankhaft anzusprechen, wenn der Kinderarzt nicht gezielt danach fragt. Weil man denkt ja erstmal so, ja, das ist ja normal und alle Eltern müssen damit irgendwie zurechtkommen. Mhm. Aber das ist durchaus auch ein Thema, was man mit dem Kinderarzt besprechen darf.
Genau. Ja, mal angenommen, wir haben so eine Situation. Die Eltern irgendwie gehen auf dem Zahnfleisch, haben irgendwie 2-3 Jahre nicht mehr richtig erholsam durchgeschlafen oder so, ne? Also vielleicht mal über Tag mal eine Stunde irgendwie ins Koma fallen, um dann wieder geweckt zu werden. Ja, was dann?
Ja, genau. Wie gesagt, Schlaf ist sehr komplex, da gibt es keine schnelle Antwort. Und man braucht auch wirklich eine gute Anamnese als erstes. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen, den Tag einmal mit den Eltern durchzusprechen. Was passiert denn über Tag? Was passiert so in den frühen Abendstunden noch an Aktivitäten? Wie ist so vielleicht auch schon eine Schlafroutine etabliert oder noch nicht? Also so, man nennt das unter dem Schlagwort Schlafhygiene, fasst man das zusammen. Also abends auch körperlich runterfahren, Medien vielleicht einschränken, nicht nur vielleicht, sondern möglichst einschränken, ruhigere Aktivitäten machen. Und dann auch ein Ritual machen, je nach Alter natürlich des Kindes passend oder nach Entwicklungsstand. Und dann auch, wie sieht die Nacht aus? Sind es Einschlafprobleme? Sind das Durchschlafprobleme? Sind das Grenzsetzungsprobleme, dass das Kind doch abends immer wieder noch testet? Kann ich nicht doch nochmal aufstehen und ein Glas Wasser kriegen oder doch nochmal ein bisschen Kuschelzeit einfordern? Und dann ist aber auch die Tagessymptomatik wichtig zu erfragen. Und dafür gibt es auch standardisierte Fragebögen, die das umfassende Erheben der Symptomatik ein bisschen vereinfachen. Auch auf Deutsch gibt es solche Fragebögen. Und dann helfen auch sehr, Schlaftagebücher zu führen. Das ist zwar für die Eltern, die dann sehr müde und angestrengt sind, schon eine Zumutung ein bisschen, dann auch noch 2 Wochen lang aufzuschreiben, wann schläft das Kind, wann schreit das Kind, wann isst das Kind, wie verhält es sich über Tag. Aber es hilft natürlich unheimlich gut, nochmal so einzuschätzen, wo ist denn der störende Faktor? Wo sind die wo könnte man einen Ansatz finden, die Schlafprobleme auch gut zu behandeln? Und wie viel Schlafbedarf hat denn das Kind eigentlich? Das sieht man alles ganz gut an den Tagebüchern. Und dann braucht es erstmal eine Beratung. Und an den Fragebögen sieht man auch, zum Beispiel geht es Richtung körperliche bedingte Schlafstörung, wie zum Beispiel so ein Schlafapnoe-Syndrom oder sowas. Das gibt es ja durchaus auch. Genau.
Genau, und dann würde man wahrscheinlich dann auch Schlaflabor oder so das näher angucken, wie weiter.
Genau, die meisten Kinder mit Schlafstörungen brauchen nicht ins Schlaflabor, aber man muss eben nach einer guten Anamnese und vielleicht auch aufgrund der Fragebögen einschätzen, gibt es hier Hinweise, zum Beispiel lautes Schnarchen oder auch beobachtete Atempausen im Schlaf oder diese schon genannten morgendlichen Kopfschmerzen sind manchmal ein Zeichen dafür, dass man eben nachts lange Atempausen gehabt hat und nicht ausreichend geatmet hat im Schlaf, weil sich dann so das CO2 im Blut ansammelt. Und auch so diese extreme Tagesmüdigkeit kann mal ein Hinweis dafür sein, dass es nächtliche medizinisch begründete Schlafstörungen gibt. Und das ist bei FAS mit dem etwas kleiner angelegten Mittelgesicht durchaus auch ein Thema, dass das etwas häufiger vorkommt als in der Normalbevölkerung. Also muss man schon durchaus mit nachgucken und nachfragen. Und seltener sind natürlich also andere Schlafstörungen wie Narkolepsie oder sowas, aber auch das wird in diesen standardisierten Fragebögen erfasst.
Wie würden denn nun Pflegeeltern oder Eltern von FSD-betroffenen Kindern ein gutes Schlaflabor finden. Ich denke, da braucht es auch besondere Bedingungen, weil die natürlich mit so einer Situation noch mehr als andere Kinder verunsichert sind und dann gute Begleitung brauchen und Sicherheit und so weiter.
Das stimmt. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin, DGSM, die findet man auch im Internet, eine Homepage. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe Pädiatrie, die AG Pädiatrie, die da auch einen Unterlink hat auf der Homepage. Und da gibt es zum Beispiel eine Liste aller akkreditierten Schlaflabore in Deutschland. Und auch aller pädiatrischen Schlaflabore in Deutschland. Das müsste man dann eben gezielt auf der Homepage nachgucken zum Beispiel. Und dann hat man zumindest so von Qualitätskontrolle so ein bisschen, ne? Genau. Ich würde aber empfehlen, vorher immer mit dem Kinderarzt wirklich das Gespräch zu suchen, ne? Also wie gesagt, sind ganz viele Schlafstörungen nicht ein Grund, ins Schlaflabor zu gehen per se, sondern man braucht wirklich Hinweise in der Anamnese dafür, dass so eine organische Schlafstörung vielleicht auch eine Rolle spielt, bevor man ins Schlaflabor überweist. Also die allermeisten Schlafstörungen, auch bei den FAS-Kindern, sind Schlafstörungen, wo man nicht unbedingt als erstes an Schlaflaboruntersuchung denken würde. Also immer erstmal die Empfehlung, mit dem Kinderarzt das zu besprechen und dann erst weiterzugehen.
Ich habe so ein paar Fragen von Hörern. Da finde ich gerade eine ganz, ganz passend. Und zwar ist das eine junge Erwachsene, selbst von FSD betroffen. Die schrieb mir, ich habe in Bezug auf FSD und Schlafstörung eine Bitte. Und zwar habe ich auch Einschlaf- und Schlafschwierigkeiten, also Durchschlafschwierigkeiten. Dieses Thema interessiert mich brennend. Und da hoffe ich nun bei dem Interview, bei dem Podcast mit der Frau Dr. Fehr, interessante neue Dinge mitzunehmen. Was könnte man denn jetzt so aus dem Ärmel, so jetzt können wir das natürlich nicht näher betrachten und so weiter, Lisa Marie da jetzt für Tipps mit auf den Weg gehen, wie sie da am besten jetzt rangehen könnte?
Also so ganz viel Neues gibt es tatsächlich nicht. Der erste Schritt ist wirklich Schlafhygiene zu versuchen, was sie allerdings, wenn sie schon langjährige Schlafstörung hat, sicherlich schon intensiv betrieben hat, ne? Dass man eben wirklich sich eine Bettgehroutine macht, auch als Erwachsener noch, nicht so aus dem vollen Alltag einfach abbricht und liegt im Bett. Und dann, wenn man schon so langjährige Schlafstörung hat, ist manchmal auch wichtig, dass das Bett den Schrecken verliert, sage ich jetzt mal. Ne? Man liegt ja dann manchmal stundenlang im Bett und das Bett verliert so seinen sicheren Hortcharakter. Also das Bett wird eigentlich stresst eigentlich mehr, weil man im Bett liegt und denkt, oh Gott, ich muss einschlafen, ich muss einschlafen. Und dann ist das Bett kein erholsamer Ort mehr. Und dann ist manchmal, aber auch das ist natürlich etwas, das sollte man wirklich mit jemandem gezielt überlegen, der sich gut auskennt mit Schlaf. Gibt es einen verhaltenstherapeutischen Ansatz zum Beispiel, um das Bett wieder als erholsamen Ort wahrzunehmen? Zum Beispiel gibt es einen Ansatz, bei dem man sich dann selber das Bett verbietet für lange Zeit. Also ich gehe zum Beispiel erst um eins ins Bett und ich darf vorher nicht ins Bett und um eins bin ich aber so müde, dass ich sofort einschlafe und mein Gehirn unterbewusst.
Das ist so eine paradoxe Intervention.
Genau, so nennt man das. Quasi, und das Gehirn lernt dann aber wieder, okay, sobald ich hier liege, kann ich mich entspannen und wups, bin ich weggeschlafen. Das ist eine paradoxe Intervention, genau. Die aber oft so nicht einfach umzusetzen sind ohne therapeutische Begleitung. Also das ist schon etwas, wo man mit seinem Psychologen zum Beispiel oder mit dem Kinderarzt drüber sprechen kann. Das ist auch für Kinder nicht besonders gut geeignet. Das würde ich wirklich erst bei Jugendlichen empfehlen, weil man natürlich da auch eine lange Begleitung braucht. Und es ist auch kein hundertprozentiger Erfolg. Aber es gibt da durchaus verhaltenstherapeutische Ansätze, wie man sozusagen das anders gestaltet, dass man rauskommt aus diesem Kreislauf, weil das Gehirn ja eben durch seine vielen Einflüsse beim Schlafen ganz viele Assoziationen aufbaut. Ne? Auch wenn man zum Beispiel einen traumatisierten Menschen hat und das Trauma hängt mit dem Zimmer zusammen. Das ist ja auch etwas, was dann immer wieder Ängste auslösen kann. Und dann muss man wirklich verhaltenstherapeutisch da rangehen. Bei vielen FAS-Kindern ist aber auch die ja, weisen Studien darauf hin, dass auch der Melatoninhaushalt wirklich durcheinander ist. In ersten Studien ist das bei über 80% der Betroffenen der Fall gewesen. Und da gibt es auch Tierversuche mit Melatonin, wo man gemerkt hat, da ist wirklich der eigentliche Aufgabe des Melatonins nicht so erfüllt. Unser Schlafhormon funktioniert irgendwie nicht richtig. Wie genau das auf neurowissenschaftlicher Basis funktioniert, hat man noch gar nicht verstanden. Aber man hat eben gesehen, dass es doch deutlich mehr gestört, als das bei nicht-FASD-betroffenen Menschen der Fall ist. Ja. Und das auch im Tiermodell nachvollziehen können. Und das ist schon auch ein Ansatz, dass man sagt, auch Melatonin ist eine Möglichkeit, als Tablette eingenommen oder als Spray eingenommen, um so Einschlafschwierigkeiten zu beheben. Und es gibt inzwischen ja auch retardiertes Melatonin. Das ist leider nur zugelassen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Aber es ist auch bei Kindern mit FASD in der klinischen Erfahrung hilfreich oft, auch wieder nicht in 100%, aber doch tut oft einen guten, hat einen guten Effekt. Und da muss man aber immer das Off-Label verschreiben als Kinderarzt und braucht vorher eine Genehmigung der Krankenkasse, wenn man dieses retardierte Melatonin nehmen möchte, was für Durchschlafstörungen wäre. Aber für das Einschlafen ist das kurzwirksame Melatonin, was es so bei DM und Rossmann inzwischen gibt, durchaus auch eine Möglichkeit, die man probieren könnte.
Jetzt, wenn man da schwere Schlafstörungen hat und da so an Melatonin denkt, das kann man doch bestimmt auch in Bluttests und so weiter dann den Spiegel feststellen, oder?
Im Spiegel nicht, also im Blut nicht. Es gibt die Möglichkeit, so eine Melatoninsekretion aus dem Speichel zu gewinnen. Aber es gibt wirklich wenig Labore in Deutschland, die das machen. Und es muss auch zu bestimmten Bedingungen, es sollte wirklich so ein Dimlight-Melatonin sein, also wenn man schon abgedunkelt in seinem Zimmer liegt und am frühen Morgen dann nochmal einen Spiegel und also auch so ein Tagesprofil sozusagen. Und ehrlich gesagt, das ist ein sehr hoher Aufwand. Es machen sehr wenig Labore. Es wird auch nicht standardmäßig von den Krankenkassen übernommen, sodass das schon keine gängige Praxis ist, da irgendwie einen Melatoninspiegel zu bestimmen. Man macht das tatsächlich.
Ja, sodass man da eher sich rantasten muss.
Genau, man macht das durch klinische Untersuchungen. Man probiert das mal in einer niedrigen Dosierung. Standardmäßig bekommt man 0,5 oder 1 Milligramm im Handel eine halbe Stunde vorm Einschlafen und dann tastet man sich da so ran, genau. Und das wird auch eigentlich nur empfohlen, das so für 6 Wochen erstmal zu machen und dann eine Pause zu machen, denn manchmal ist durch dieses äußerlich zugegebene Melatonin unser innerer Taktgeber, der SCN, wieder resettet sozusagen und funktioniert auch wieder besser. Das ist also durchaus auch eine Empfehlung, das dann nicht dauerhaft zu nehmen, auch Gott, es hilft endlich, das nehme ich nie wieder nicht, sondern nach 6 Wochen auch zu sagen, ich setze es mal ab oder ich halbiere es mal und guck, ob es dann auch noch funktioniert.
Ja, ich habe hier noch eine Frage von unserem Sohn Michael, 18 Jahre alt. Ich kann nur mit Nachtlicht schlafen. Hat das mit FASD zu tun und kann das auch helfen? Fragt er.
Das liegt ein bisschen dran, wie hell das Nachtlicht ist. Ein kleines Nachtlicht kann vor allem dann helfen, wenn man eben eine ängstliche Person ist. Und Angst ist nicht gut fürs Einschlafen, wie gesagt. Man muss ja entspannt sein und auch sich trauen, die Augen zuzumachen. Und wenn man das mit einem kleinen, gedimmten Nachtlicht besser kann, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist nicht unbedingt FASD-typisch. Das gibt es auch bei anderen Kindern oder jungen Erwachsenen. Das ist auch ein bisschen angewöhnt, glaube ich, bei vielen. Aber es beruhigt eben und alles, was beruhigt und dem Schlaf hilft, ist super, funktioniert.
Genau, also er hat es auch gerne, also ansonsten Jalousien runter und dunkel, aber da sollen auch so 2-3 Nachtlichter im Zimmer sein und er beschreibt das auch so, wenn er das nicht hat, dann fühlt er sich halt verunsichert oder ängstlich
und
so
weiter. Und das hilft halt nicht zum Entspannen und zum Einschlafen, genau. Und wenn einen das beruhigt, dann kann man das gut machen. Ungünstig ist helles Licht, denn dann wieder wird unsere Melatoninproduktion durch das helle Licht im Auge runtergefahren. Und das Gleiche ist natürlich auch der Effekt durch dieses blaue Licht von Bildschirmen. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ja, also die Angewohnheit vieler Jugendlicher, abends im Bett nochmal so 1-2 Stündchen aufs Handy zu gucken, ist wirklich ungünstig für die Wirkung des Melatonins. und also wirklich neurobiologisch ungünstig. Das sollte man sich entweder abgewöhnen, dass das Beste wäre, oder zumindest so einen Blaulichtfilter versuchen. Aber da gibt es noch keine Studien, dass das wirklich diesen durchschlagenden Effekt hat.
Ja, am besten ja Handy ausmachen. Ja. Ne? Also es hat ja auch einen Ausknopf.
Genau,
das schaffen viele nicht, aber das wär einfach die klarste Methode.
Ja.
Wie lange vorm Schlaf sollte man das ausmachen?
Das ist sehr unterschiedlich, wie auch so die Empfindlichkeit ist, aber es gibt schon die Empfehlung, dass man eigentlich eine Stunde vorm Schlafen das nicht mehr verwenden sollte.
So, dass der Körper sich insgesamt einfach drauf einstellen kann jetzt.
Genau.
Jetzt ist es auch dunkler, also auch nicht mehr so das große Licht anhaben, sondern vielleicht das Nachttischlicht oder so und so weiter. Ich mache das selber auch ganz gerne, dass ich... wenn ich mal nachts raus muss aufs Klo, dass ich da auch nicht das große Licht anmache, sondern auch ein Nachtlicht habe. Das hilft mir auch, merke ich auch direkt, danach wieder sofort einzuschlafen. Sonst Licht anmachen, da ist das schon fast auf Aufstehen programmiert, der Körper.
Genau, ja, und das ist ja auch so die Empfehlung bei Säuglingen, wenn die lernen sollen, nachts nicht mehr so ganz fit zu werden, dass man eben auch wickeln und stillen und füttern, solche Sachen, die da ja noch natürlicherweise anliegen in der Nacht, möglichst bei abgedimmtem Licht auch macht.
Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage von einer Hörerin, die ein bisschen noch in eine andere Richtung geht. Eine Adoptivmutter, Birte. Haben Sie Erfahrung mit nächtlicher Inkontinenz bei FAS? Unser Adoptivsohn ist fast 14 Jahre alt. Er hatte erst ein einziges Mal eine Phase, und zwar im letzten Jahr, in der er 5 Monate am Stück nachts trocken war. Ansonsten passiert es kurzzeitig, manchmal sogar noch 2 bis 3 Mal in der Woche. Hat er noch eine Chance, dass sein Reifungsprozess eine vollständige Trockenheit herbeiführt?
Wie alt ist er?
14 Jahre jetzt.
Das ist ja genauso komplex wie der Schlaf, diese Regulation von Trockensein in der Nacht, und wirklich auch keine schnelle Antwort möglich auf diese Frage. Also da gilt es natürlich, das ist sicherlich mit 14 längst passiert, nochmal urologisch auch zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Nieren in Ordnung sind. Es ist tatsächlich aber reifungsbedingt oft, wenn man jetzt urologisch keine Erkrankung findet, die das erklärt. Und die Gehirnreifung ist ja bei FAS-Kindern oft jünger als das chronologische Alter, aber auch bei anderen Entwicklungsstörungen jünger und nicht ganz typisch für FAS, aber eben bei Entwicklungsstörungen häufiger. Gibt aber auch bei gesunden Kindern, dass man die Reifung dieses Gehirnbereiches bei einigen sehr spät hat. Es spricht nur keiner drüber. Deshalb denken wir immer, alle sind schon trocken. Aber es sind doch relativ viele Anteile, oder es gibt durchaus Kinder, die das noch haben in dem Alter. Und bei denen auch die Reifung mit der Zeit noch kommt. Aber es gibt eben ja auch Erwachsene, die noch eine Enuresis haben, also auch nächtliches Einnässen beibehalten. Aber da muss man sicherlich nochmal gut gucken, kann man nicht doch verhaltenstherapeutisch was machen? Kann man urotherapeutisch was machen, wenn das ein hoher Leidensdruck ist? Wobei manchmal eben auch mit 14 das Thema schon so verbrannt ist und so viel dran gearbeitet ist, dass es einfach nur noch stresst und dann manchmal auch
man
gut
auf
ist,
Klassenfahrt entspannt damit fährt oder so. Das,
genau. Es gibt ja heute auch schon so Inkontinenzunterwäsche zum Beispiel, die aussieht nach außen hin wie normale Unterwäsche, die ich dann manchmal für so Klassenfahrten empfehle, was dann sicherlich weniger stigmatisierend ist, als eine Windel anzuziehen mit 14. Ne? Aber das ist, wie gesagt, auch leider keine einfache Frage und keine einfache Antwort möglich auf die Frage. Aber man kann sicherlich noch mal gucken, gibt es eine Urotherapie mit Biofeedback-Methode, wo man das hinkriegt? Oder ist eine Klingelhose wirklich schon korrekt ausprobiert worden? Oder ist es einfach etwas, das bespreche ich immer sehr individuell mit den Eltern, wo gerade alle das Bauchgefühl haben, das Thema muss jetzt mal einfach ein Jahr ruhen. Und da gehen wir jetzt mal nicht therapeutisch ran, sondern akzeptieren das bewusst, so wie es ist, und warten mal, ob deine Hirnreifung doch noch eine Veränderung macht.
Ja, aber das Thema dann einnässen wäre natürlich auch wahrscheinlich bei Schlafexperten und so weiter an der richtigen Adresse, ne? Sodass man da vielleicht auch nochmal auf dieser
durchaus
Homepage der, der Gesellschaft für Schlaf. Wie heißt das noch genau?
Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin. Ja, da ist vor allem noch dran zu denken, gut, danke für das Stichwort, dass zum Beispiel mehrere Schlafstörungen, wie eben das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom oder andere schlafbezogene Atmungsstörungen, manchmal dieses nächtliche Einnässen als Begleiterscheinung haben. Also tatsächlich ein Grund, da nochmal mit dem Kinderarzt über die Möglichkeit, Schlaflabor zu sprechen, wenn da Symptome sind in dieser Richtung.
Mhm. Ja, vielen Dank. Wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage. Ja, meine Standardfrage am Schluss ist, wir reden ja bei FAS, FASD viel von Defiziten. Und was sind denn die positiven Seiten, die FASD mitbringt im Kontakt mit den Betroffenen?
Es ist ja schon so, dass jeder Mensch positive Seiten hat und die FASD-Kinder in der Regel typischerweise ja ein ganz goldiges Herz haben, muss man sagen. Ne? Also das ist schon etwas, was einem viel Freude bereitet im Alltag, wo man auch immer wieder so die Stärken ja sieht, dieses charmante Temperament. Aber das ist natürlich bei jedem Menschen so. Ne? Also wer gut hinguckt und wertschätzend hinguckt, der entdeckt ja bei jedem Menschen irgendwie positive Seiten. Und das ist auch immer eine Frage bei uns im Alltag in der Klinik, dass wir ganz gezielt fragen, was sind denn die Stärken? Die allermeisten Eltern haben dann sofort eine lange Liste, Gott sei Dank. Es ist aber immer schon auch ein Warnsignal, wenn Eltern dann erst noch lange überlegen müssen. Deshalb ist mir das auch wichtig, diese Frage immer zu stellen. Denn bis zum nächsten Mal fällt dann doch eine Menge Positives auf, wenn man den Blick dann doch nochmal gezielt darauf richtet. Und das ist auch bei allen FASD-Kindern immer so.
Ja, vielen Dank. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Links und weitere Infos findest du in den Shownotes zu dieser Episode. chaosimkopf.info/c14. chaosimkopf.info/c14. Falls du es nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke an Frau Dr. Fehr für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Sehr gern.
Tschüss.
Tschüss.